Well, that's developing it.
But I still don't think, you know, that's 100% sure that wherever we go, that will make the show.
No, but that's...
And then on top of that, we're stuck with a bloody big boatload of people for 2 weeks. You know, I mean, at least you can go home from it. You can get away from it all.
Yeah, it'd be like on the roof at India, only we'd be fully equipped, you know, just sort of the sun. And it's just, think about it.
Do you have ring?
I'll be watching television.
I think the idea of the boat is completely insane.
Reden Sie miteinander oder aneinander vorbei? George Harrison war als letzter zu hören mit dem Satz, die Idee mit dem Schiff sei völliger Irrsinn. Es ging um ein neues spektakuläres Live-Konzert. Die Ideen für den Ort des Konzertes reichten von einem römischen Amphitheater über den Mount Everest bis zu einem Kreuzfahrtschiff. Statt einer Einigung führte auch diese Debatte zu noch mehr Unstimmigkeiten in der Band. Wie sollte in dieser angespannten Situation ein gutes neues Album entstehen? Vor 40 Jahren, genau am 6. März 1970, erschien die Single Let It Be als Vorankündigung des gleichnamigen letzten Beatles-Albums. Dieses Jubiläum ist der Anlass, in dieser Stunde an die Songs des Let It Be-Albums zu erinnern und an deren Entstehungsgeschichte. Was die Fans damals noch nicht ahnen konnten und wovon die Beobachter außerhalb des inneren Zirkels der Beatles kaum etwas mitbekamen, in den Wochen Anfang 1969, während der Aufnahme zum Let It Be-Album, zerbrach das Gruppengefüge der Beatles endgültig und irreparabel. Die schrittweise Auflösung der Band konnte von den Fans ab Mai 1970 in den Kinos beobachtet werden, im letzten Kinofilm der Beatles, der die Entstehung des Let It Be-Albums und den Zerfall der Band in teilweise eindrucksvollen Bildern dokumentierte. Die Überschrift dieses Kramladens von und mit Volker Rebell lautet Let It Be, überfrachtet und nackt. Gemeint ist das Originalalbum, dessen teilweise opulente Arrangements des Produzenten Phil Spector damals von vielen als aufgedonnert und überfrachtet empfunden wurden. Paul McCartney zum Beispiel hat diese teils zuckrigen Arrangements mit Orchester, Streichern und Chören stets abgelehnt, weshalb er im Jahre 2003 die alten Songs in abgespeckter, sozusagen nackter Form, wie sie ursprünglich von ihm gedacht waren, nochmals veröffentlichte im Album Let It Be Naked. Diese Let It Be-Stunde wird aber eröffnet von einer aktuellen Produktion aus der Beatles-Familie. Denn soeben erschien ein neues Album von Ringo mit dem Titel Why Not, an dem sich auch Paul McCartney bei zwei Songs beteiligt hat. So spielt er Bass im neuen Ringo-Song Peace Dream, in dem die Beatles-Geschichte und speziell John Lennons Friedensbotschaft zitiert, man könnte auch sagen, geplündert wird.
Just like John Lennon said in Amsterdam from his bed, one day the world will wake up to see the reality. Last night I had a peace dream. You know how real dreams can be. The world was a better place. For you and me, can't you see? No need for war no more. Better things we're fighting for. No more hunger, no more pain. I hope the dream comes true someday.
John Lennons Friedensvision wurde von seinem alten Kumpel Ringo, von der utopischen Ebene des Gebrauchsphilosophen und Freidenkers in die Niederungen des Schlagerpop verfrachtet. Könnte man fast unken, wollte man dem ewigen Sympath Ringo an den Karren fahren, aber wer will das schon? Schließlich ist es ja auch wieder ganz nett geworden, das neue Album Why Not, einschließlich des gerade gehörten Lennon-Remakes Peace Dream. Handwerklich gut gemachter Mainstream-Pop ist insgesamt herausgekommen, aber als großen Wurf kann man Ringos neues Album wahrlich nicht bezeichnen, auch wenn die Liste der Begleitmusiker äußerst hochkarätig und prominent besetzt ist. Neben Paul McCartney beteiligten sich Joe Walsh von den Eagles, Dave Stewart, ehemals Eurythmics, Joss Stone, Ben Harper, Richard Marx, Don Was und andere. Bei den Let It Be Sessions Anfang 1969 hatte sich Ringo merklich zurückgehalten, um die Atmosphäre zwischen den Hauptstreithähnen John, Paul und George nicht noch zusätzlich anzuheizen. Im Nachhinein und offenbar im etwas verklärenden Blick auf die Vergangenheit äußerte sich Ringo im Jahre 2003 diplomatisch positiv über die damalige Studioarbeit 1969 und erwähnte zum Beispiel den Song One After 909, den John und Paul schon vor 1960 geschrieben hatten und während der Let It Be Sessions ausarbeiteten. Ringo freute sich, nach der langen Rumsitzerei endlich mal wieder einen rockigen Song spielen zu können, bei dem es für ihn als Schlagzeuger auch wieder etwas zu tun gab.
One After 909 was like one of the original tracks that John and Paul wrote. It was just like, you know, you had a lot of sitting around time and someone would just start something. And they went right into it, and so I just joined in. And hey, well, let's do it, because it rocked. I mean, another track that rocked.
I never sort of knew what it was about before. No, I didn't. I mean, so she's on a train.
Yes.
And he sort of...
He goes to the station. And he misses it.
But he goes back and finds it was the wrong number. So...
Wrong location.
The rhyme with station, you know.
One of the very first things that John and I had ever written in the parlour of 24 Lynn Road, where I lived with my dad and brother at the time, was One After 909. And we just started it as a kind of sort of country bluesy kind of thing. Well, my baby says driving on One After 909.
I said move over, honey, I'm travelling on that line.
And then we'd done the obligatory stop. Move on once. More twice. Come on,
baby, don't break all the eyes. Since traveling on the One After 909.
It was a bond between us, that song. That was something that was our childhood coming back to us. It was sort of raw energy from our youth. And it was always a very friendly song, I think, because, you know, we were great mates when we'd written it. And I think it reminded us of those teenage years. And it just took John and I, certainly, back to Fourth Lynn Road.
Paul erzählt, einer der ersten Songs, die John und er im Wohnzimmer seines Elternhauses in der Liverpooler Fourth Lynn Road Nummer 20 geschrieben hätten, wo er mit seinem Vater und Bruder damals lebte, sei One After 909 gewesen. Sie hätten den Song im Stil eines Country Blues begonnen. Und dieser Song sei eine Art Band, das sie gemeinsam an ihre Jugendzeit erinnern würde. Da sei die ursprüngliche Kraft ihrer Jugend zu spüren und auch ihr besonderes Verhältnis zueinander, denn sie seien damals enge Freunde gewesen. Und der Song habe sie zurückerinnert an ihre Zeit in Pauls Elternhaus Fourth Lynn Road. Die Aufnahme von One After 909 zeigt die Beatles im Jahre 1969 als zünftig losrockende Liveband, die den klassischen Rhythm and Blues bezogenen Rock'n'Roll nicht verlernt hatte. Die Grundideen zu diesem Song One After 909 will John Lennon bereits 1957 im Alter von 17 Jahren notiert haben. Inspiriert von damaligen Blues- und Folksongs zum Thema Zug und Reisen, wie etwa Midnight Special, Freight Train oder Rock Island Line. Der dann später mit Paul McCartney zusammen fertiggeschriebene Lennon-Song One After 909 handelt vom verpassten Zug Nummer 909. Erst einen Zug später, also One After 909, hat es dann mit der Zugverbindung geklappt. Dass John Lennon ausgerechnet die Zahl 909 gewählt hat, hängt mit seiner Vorliebe für die Zahl 9 zusammen. Er wurde an einem 9. geboren und lebte als Kind lange in der Newcastle Road Nummer 9. Die gerade gehörte Fassung von One After 909 entstammt dem im letzten September veröffentlichten Album Let It Be in neuer digitaler Bearbeitung. Die Originalaufnahme entstand während des berühmten Rooftop-Konzerts, als die Beatles am 30. Januar 1969 gemeinsam mit Billy Preston auf dem Dach des Apple-Gebäudes zum letzten Mal live in der Öffentlichkeit zusammenspielten. So lange, bis die Polizei kam. One After 909, dieser frühe Song der Beatles, wurde vor allem von Traditionalisten gecovert, darunter vom Rock'n'Roller Ricky Nelson und vom Country Outlaw Willie Nelson. Baby, so you're traveling on the One After 909. Move over, honey, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. Baby, don't you be cold as ice. Willie Nelson coverte One After 909 für die Kompilation Come Together, America Salutes the Beatles von 1994. Daraus war hier ein kurzer Ausschnitt zu hören. Dass dieser uralte und kompositorisch wahrlich nicht bedeutende Song One After 909 überhaupt für die Let It Be Sessions Anfang 1969 von den Beatles ausgewählt wurde, lag an Paul McCartneys damaligen Konzept für die neue Platte. Nur 3 Monate zuvor hatten die Beatles die Arbeiten an ihrem weißen Album abgeschlossen. Und in der Endphase dieser Aufnahmen war die Gruppenzusammenarbeit schon merklich zerbröselt und die Fliehkräfte der inneren Spannung hatten die Band bereits an den Rand ihrer Auflösung gebracht. Um den Zusammenhalt in der Gruppe zu stärken und das Bandgefühl, wie es in alten Zeiten bestand, wieder aufleben zu lassen, machte Paul den Vorschlag, die Songs der neuen Platte wieder live im Studio wie früher im gemeinsamen Zusammenspiel aufzunehmen und vom Stil her wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Es war klar, wenn die 4 Beatles weiter wie Solisten separiert in verschiedenen Studios nebeneinander herarbeiten würden, wie streckenweise beim weißen Album geschehen, dann würde der Gruppenzerfall besiegelt. Um das alte Gefühl für das gemeinsame Musizieren wieder zu reaktivieren, schlug Paul McCartney sogar eine neue Tournee vor, oder zumindest ein Megakonzert an einem spektakulären Ort. Wie gesagt, sogar das Basislager am Mount Everest war im Gespräch oder ein römisches Amphitheater in Nordafrika. Doch die anderen 3 hatten keine Lust auf ein Massenkonzert und erst recht nicht auf eine Tournee. John Lennon, der die aufwendigen Überproduktionen der letzten Beatles-Alben satt hatte, stimmte zumindest Pauls Konzept einer reduzierten Spielweise zu. Schlicht und ehrlich sollte es klingen, wie in ihren Anfangstagen. Dies bestätigte auch George Martin, der erzählt, dass John eigentlich eine übertriebene Studioproduktion hasste. Zu Beginn der Let It Be-Aufnahmen habe er gefordert, es dürfe diesmal keinen Produktionsfirlefanz geben. Er wolle keinerlei Playback-Aufnahmen, keine Overdubs, keine Effekte. Es solle alles live eingespielt werden, wie in alten Zeiten. Es solle eine ehrliche Platte werden.
John hated production. When we came to Let It Be, he said to me before we started, we don't want any of your production rubbish on this one. I don't want any overdubbing of voices. I don't want any editing. Everything's got to be performed live like it used to be and it's got to be real. And it's got to be honest, man. It's got to be an honest record.
Und ganz und gar ehrlich, in Form und Inhalt war dann auch Lennons beschwörendes Liebeslied für Yoko, Don't Let Me Down, das ebenfalls auf dem Dach des Apple-Gebäudes mit Billy Preston am E-Piano live eingespielt wurde. Ich liebe zum ersten Mal und diese Liebe wird überdauern. Diese Liebe ist für immer. Diese Liebe hat keine Vergangenheit. Das singt John Lennon, adressiert an seine große Liebe Yoko, die er im Refrain fast beschwörend anfleht, Don't let me down. Und dieses Anflehen kippt manchmal fast in Verzweiflung, wenn Lennon seine Verlustangst geradezu herausschreit.
Der Song ist nicht nur reine Emotion, sondern ist auch mit Köpfchen gebaut, etwa wenn ein Fünfvierteltakt clever in das normale Viervierteltonmetrum eingebaut wird. Don't Let Me Down zählt zu den unterbewertetsten Songs der Beatles. Ursprünglich verschwand der Song auf der Rückseite der Single Get Back. Doch auf dem Remake-Album Let It Be Naked von 2003, das Paul McCartney initiiert hatte, erhielt dieser Klasse-Song seinen Platz, der ihm zusteht. Einige Popkünstler haben sich an einer Neufassung dieses wenig bekannten Beatles-Songs versucht, darunter Annie Lennox, Paul Weller und die Stereophonics. Aus deren Coverversion von 2001 hier ein kurzer Ausschnitt. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't Stereophonics coverten Don't Let Me Down für das Soundtrack-Album I Am Sam von 2001. Don't Let Me Down war ein Hilferuf, den John Lennon vor allem an Yoko Ono gerichtet hatte, aber vielleicht nicht nur an sie. Es ging ihm psychisch schlecht zu dieser Zeit, Anfang 1969, als er den Song während der Let It Be-Sessions mit den Beatles aufnahm. Er hatte angefangen, Heroin zu schnupfen. Und um LSD und Alkohol macht er auch keinen großen Bogen. Seit den Meditationsübungen im Camp des Maharishi, im indischen Rishikesh Anfang 1968, war Lennon in seine psychischen Tiefensphären vorgedrungen und konnte die Dämonen seiner Seele kaum noch bändigen. Was er jahrelang verdrängt hatte, die Verlustängste, seine Wut und Verzweiflung über den Tod seiner Mutter und den verlorenen Vater, seine Schuldgefühle gegenüber seinem Sohn Julian, den er nach der Scheidung verlassen hatte und dem er im Grunde nun das Gleiche antat, was er selbst als Kind erleiden musste, das alles war durch die Erfahrung der Versenkung beim Erlernen der Meditationstechniken aus ihm herausgebrochen und stürzte ihn in eine Dauerkrise. Er klammerte sich symbiotisch an seine neue Liebe Yoko und spürte auch gleichzeitig seine Abhängigkeit von ihr. Seine innere Konfusion sollte sich auch im zweiten Song, den er für das neue Albumprojekt schrieb, ausdrücken, Dig a Pony. Mehr oder minder seltsame bis absurde Strophenzeilen münden immer wieder in die Refrainzeile All I want is you, alles was ich will bist du, alles soll so sein, wie du es willst. Das war natürlich wieder adressiert an Yoko Ono. In einem Interview, das er 3 Monate vor seinem Tod gab, bezeichnete John Lennon diesen Song als ein weiteres Stück Schrott. Da muss man den Song vor seinem Schöpfer in Schutz nehmen, denn die Komposition ist alles andere als Schrott. Der Song beginnt mit einer trickreichen Rifffigur. Und immer am Ende des Refrains steigt der zweistimmige Gesang aus dem Rhythmus völlig aus und verweilt nach 2 absteigenden Melodielinien in einem kurzen Break. Auch der Lennon-Song Dig a Pony gehörte zum Repertoire des legendären Rooftop-Konzertes auf dem Dach des Apple-Gebäudes. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hop. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Auch diese Fassung des Lennon-Songs Dig a Pony entstammt dem Remake-Album Let It Be Naked von 2003 und wurde am 30. Januar 1969 auf dem Dach des Apple-Bürogebäudes aufgenommen. Diese Live-Aufnahmen gemeinsam mit dem Keyboarder Billy Preston in luftiger Höhe waren zwar kein Befreiungsschlag für die Beatles, hatten aber die Stimmung zwischen den ständig streitenden Musikern kurzzeitig aufgehellt. Kaum hatten die Aufnahmesessions am 2. Januar 1969 begonnen, zogen sich auch schon die ersten Gewitterwolken über den Häuptern der fünf Akteure zusammen. Fünf Akteure? Ja, Yoko Ono war wie schon bei den Aufnahmen zum Weißen Album wieder ständig an Johns Seite und beteiligte sich lebhaft an den Diskussionen, auch an den musikalischen Debatten, zu denen ein Außenstehender üblicherweise die Klappe zu halten hatte. So war es jedenfalls vor der Yoko-Zeit im Studio immer gewesen. Vom Produzenten George Martin ließen sich die Beatles in die Musik vielleicht mal hineinreden, aber auch nur, wenn er es diplomatisch machte und ein wirkliches Argument vorbrachte. Wehe, ein Tontechniker hätte gewagt, etwas zur Musik kritisch anzumerken. Und jetzt war da ständig diese neue Freundin von John mit im Studio und glaubte, ihre Meinung zur Musik kundtun zu müssen und schien auch noch zu glauben, ihre Meinungsäußerung sei bei den anderen drei erwünscht und sie würden sich sogar dafür interessieren. Weit gefehlt natürlich. Die anderen drei haben es gehasst. Paul McCartney formulierte es noch relativ diplomatisch.
At the time, we were sort of Liverpool guys with the typical sensibilities of Liverpool guys at the time. So a girl in the session was not a good idea for us. And you ask probably any other group if a wife or a partner had come in on a Hollies session, a Rolling Stones session, they probably all would have gone, oh yeah, excuse me, love, you know. It just wasn't how you did it.
Paul sagt, wir waren Jungs aus Liverpool mit der typischen Sensibilität von Liverpooler Jungs zu dieser Zeit. Deshalb war es keine gute Idee für uns, eine Frau bei den Sessions dabei zu haben. Und man kann jede andere Gruppe fragen, ob eine Frau oder Partnerin bei Aufnahmen im Studio erwünscht sei. Bei den Hollies oder Rolling Stones würde es sofort heißen, Entschuldigung, dort ist die Tür. Das war einfach nicht üblich. Aus John Lennons Sicht sah das so aus.
I think looking back, you know, understand there'd be four guys very close together, and the women that we were with then, wives or girlfriends, had been, you know, the old-fashioned type of female that we all know and love, you know, the one that was in the kitchen all the time with the baby, and you never, you know, she never came to the sessions.
Wenn man zurückschaut, wird das verständlich, sagt John Lennon. Wir vier Typen waren sehr eng zusammen und unsere Frauen gehörten eher der altmodischen Gattung an, die wir kannten und liebten. Sie waren in der Küche, kümmerten sich ums Kind, aber wären niemals ins Studio gekommen.
But John was so in love with Yoko and she was so in love with him that they had to be together, you know. And whilst we recognized it, it still was very difficult to accommodate because we'd just never done that.
Paul sagt, John war so sehr verliebt in Yoko und sie in ihn, dass sie beide ständig zusammen sein mussten. Und auch wenn wir das anerkennen konnten, fiel es uns trotzdem schwer, das zu akzeptieren, denn wir hatten das noch nicht erlebt.
And suddenly we were together all the time, you know, sort of in a corner mumbling and giggling together and doing Two Virgins and Bags and that. Paul George, and I think, what the hell are they doing? What's happened to him? You know.
John sagt, und plötzlich waren wir ständig zusammen, saßen in der Ecke, flüsterten und kicherten. Wir nahmen Two Virgins auf, machten unsere Bag-Performance. Und Paul, George und Ringo fragten sich, was ist mit dem los?
We also at the same time realized that this had to be and that we couldn't say to John, hey, don't have her sitting on my amp. Because we were trying to sort of work it out with each other. But at the time, yeah, it was a pressure. It was a really big pressure.
Paul sagt, wir sahen, was passiert und wussten, dass es sein musste. Und wir hätten nicht zu John sagen können, kannst du bitte dafür sorgen, dass sie sich nicht ständig auf meinen Verstärker setzt? Wir versuchten, damit klarzukommen, aber es lastete damals ein schwerer Druck auf uns. Dazu kam noch, dass John bei den Aufnahmen oft lustlos wirkte und sich an der Ausarbeitung der Songs nur zögerlich beteiligte. Als zum Beispiel George Harrisons Song I, Me, Mine geprobt wurde, ließ John die anderen spielen und tanzte im Studio mit Yoko Walzer zum Dreivierteltakt, den die anderen spielten. Kein Wunder, dass George über diese demonstrative Ignoranz kaum erfreut sein konnte. Passenderweise benennt und ironisiert der Text die übersteigerte, selbstbezogene Egozentrik I, Me, Mine.
Der Song I Me Mine, der später George Harrisons Biografie den Titel geben sollte, war Anfang Januar 1969 bei den Aufnahmesessions zum Album und Film Let It Be nur kurz geprobt, aber nicht beendet worden. Unter anderem, weil John Lennon demonstrativ wenig Interesse an George Harrisons Song zeigte, was für den Songschreiber George natürlich frustrierend war. Schließlich war I Me Mine wahrlich keine schlechte Komposition. Weil der Song im Film Let It Be verwendet werden sollte, musste eine fertige Songfassung erst noch erstellt werden. Diese Aufnahme fand dann erst am 2. und 3. Januar 1970 statt und stellt im Grunde die letzte Songaufnahme dar, die von den Beatles im Studio eingespielt wurde, allerdings ohne John Lennon, der zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr sonderlich erpicht darauf war, mit seinen alten Kumpels noch im Studio rumzuhängen. Ein Jahr zuvor, bei den Aufnahmesessions zum Let It Be-Album, passierte relativ Dramatisches. Schon reichlich verärgert über Johns Desinteresse an seinem Song I Me Mine, platzte George Harrison der Kragen, als Paul McCartney ihn ständig kritisierte. Die berühmte Auseinandersetzung ist zumindest ausschnittweise auch im Film dokumentiert. Auf Pauls ständige Kritteleien antwortet George plötzlich, Paul solle ihm sagen, was er zu spielen habe, dann würde er das tun und wenn Paul wolle, könne er auch gänzlich aufhören zu spielen. George verließ kurz darauf das Studio und ließ mitteilen, er würde auch die Band verlassen.
George left the group. Oh my God, he just had it. For various reasons, you know. And I think I became overbearing to the guys, you know. I thought I was just doing my usual thing. I remember one point I was saying, well, okay, you know, I'm sort of, it's my song, this thing, so I think I'd like it to be like that. And we worked on it, I wasn't happy with it, so I was just trying to get it right. But it was pissing people off. It was like, oh, isn't it good enough yet? You know, it was like, well, no, I just think there's a... So it was quite sort of a difficult situation.
Paul erzählt, oh Gott, George verlässt die Band. Er tat es aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich war ich zu dominierend. Ich dachte, ich mache doch eigentlich nichts anderes wie sonst auch. Und ich dachte, das ist mein Song, dann kann ich doch sagen, wie ich mir das vorstelle. Wir arbeiteten an dem Song, aber ich war nicht zufrieden damit, also versuchte ich es besser zu machen. Aber damit habe ich die anderen wohl verärgert. Und die dachten, spielen wir nicht gut genug? Nein, das nicht, aber es war eine ziemlich verzwickte Angelegenheit. Nachdem George gegangen war, probten die anderen drei zunächst alleine weiter. Yoko setzte sich auf Georges leer gewordenen Stuhl und John schlug vor, man solle Eric Clapton statt George in die Band aufnehmen. Dagegen sprachen aber Paul und Ringo ihr Veto aus. Eine Woche später kehrte George wieder zurück unter der Bedingung, dass die weiteren Aufnahmen nicht mehr in dem unpersönlichen kalten Filmstudio, wo sie bislang arbeiteten, stattfinden sollten, sondern in ihrem eigenen, gemütlichen, neu eingerichteten Apple-Studio. Ab dem 22. Januar folgten dann die weiteren Aufnahmen im eigenen Studio, darunter auch die Einspielung des George Harrison-Songs For You Blue, bei dem sogar John Lennon nun besonderen Einsatz zeigte und erstmals ein Lap-Steel-Gitarrensolo spielte. For You Blue war George Harrisons Versuch, einen klassischen 12-Takte-Blues zu schreiben, allerdings mit einer fröhlichen Grundstimmung. Eine Glanzleistung ist der Song allerdings nicht geworden. Der gleich folgende Song hat da schon etwas mehr zu bieten. Es sind ja auch im Grunde zwei Songs, die da zu einem verbunden wurden. John und Paul haben je ein unfertiges Songfragment in bewährter Weise zusammenmontiert. Paul steuerte mit seinem Teil ein rockiges Liebeslied an seiner Linda bei, genannt I've Got a Feeling, und John trug eine Songskizze in Form einer Art Litanei bei, mit dem Titel Everybody Had a Hard Year. Tatsächlich lag ein hartes Jahr hinter ihm, mit der Scheidung von seiner ersten Frau Cynthia, mit dem schlechten Gewissen wegen seiner auch von ihm selbst herbeigeführten Trennung von seinem Sohn Julian. Dann war da noch die Fehlgeburt seiner neuen Partnerin Yoko. die Heroinabhängigkeit, die innere Konfusion, die Ablösung von den Beatles, die für ihn sein musste und ihm trotzdem nicht leicht fiel und so weiter. Während der White Album Sessions hatte er eine erste Demo-Fassung aufgenommen, damals noch mit dem Titel Everyone Had a Hard Year. Diese Songskizze war Johns Beitrag zum Gemeinschaftssong I've Got a Feeling, dem letzten dieser Art, den John und Paul zu einer Kombination aus zwei unfertigen Einzelsongs zu etwas Neuem zusammenschweißten. Paul erzählt:
I had a bit of a song called I've Got a Feeling and somewhere in the middle it kind of ran out and John had a bit of a song that sort of started in the middle and then sort of ran out. And we got into doing this. We'd taken fragments and sort of joined them together. We'd done that once or twice. We did it in Day in the Life. So with I Got a Feeling, I'd set up the song with I Got a Feeling, feeling it inside. And then John came in with Everybody Had a Good Time.
Everybody had a good time. Paul sagt, habe einen Teil eines Songs namens I've Got a Feeling gehabt. Und irgendwo in der Mitte sei es mit dem Song nicht weitergegangen. Und John hätte auch einen Teil eines Songs gehabt. Und diese beiden Fragmente hätten sie zusammen montiert. Im Song A Day in the Life hätten sie dieses Prinzip schon vorher angewendet.
It was really very successful, because then I was able to go, I got a feeling, while he did that. So it was a bit like some of those old-fashioned songs, you know, that have a dual line going. And I think the I've Got a Feeling deep inside, a feeling I can't hide, was, you know, sort of my feeling at the time. And then John was coming in with sort of more stabby, sort of a bit more avant-garde stuff. And I think the match of the two was very successful.
I've got a feeling, a feeling, everybody had a good time.
Paul meint, das hätte so gut geklappt mit der Kombination, weil John sein Fragment mit Pauls I've Got a Feeling verzahnt hätte. Herausgekommen sei dabei eine Art von altmodischem Song mit zwei verschiedenen Themen. Er hätte sein I've Got a Feeling mit dem sehr emotionalen Text beibehalten, weil es das war, was er damals fühlte, und John habe seinen leicht skurrilen, avantgardistischen Text dagegen gesetzt und beides habe sich sehr gut ergänzt. Dieser Kombisong I've Got a Feeling hatte im Originalalbum von 1970 eher ein Mauerblümchen-Dasein gefristet, aber in der später neu abgemischten Fassung von 2003 kommen die Qualitäten des Songs erst richtig zum Ausdruck. Ich habe das Gefühl, I've Got a Feeling hat sich schwer gemausert.
I've got a feeling I can't hide, no, no.
Neben Billy Preston, der 1969 am Beatles-Originalsong selbst als Keyboarder am E-Piano beteiligt war, auch neben Pearl Jam und anderen, coverte auch der italienische Blues-Gitarrist und Sänger Rudy Rotta den Beatles-Song I've Got a Feeling. Seine Fassung, veröffentlicht im Album The Beatles in Blues von 2008, war hier als kurzer Ausschnitt zu hören. Das Let It Be Album der Beatles beginnt mit dem McCartney-Song Two of Us, den Paul, wie es von ihm gleich selbst zu hören ist, für seine spätere Frau Linda Eastman geschrieben hatte. Doch immer wieder wurde vermutet, der Text könne sich auch an John Lennon wenden, als appellierende Erinnerung an die langjährige enge Freundschaft, die zu dieser Zeit in Auflösung begriffen war. Paul McCartney geht auch auf diese Deutung diplomatisch ein.
Two of us, going nowhere, my favorite, getting someone's hard day's pay. Just let's try it, just try it. One, two, three, four, you and I have memories.
It was certainly about me and Linda, but any time in the Beatles you ever said two of us or four of us or you and me, it could often relate to the other guys, and two of us might, I suppose, when John and I were doing our Everly's bit, seemed like it was the two of us. It was actually me and Linda going out for a day trip. She used to like to escape London and just go out to the countryside, and we'd just drive nowhere, and we would try and get lost. And this one day, I remember going out, just parking somewhere near some woods, having a little walk, and then just sitting around. I had my guitar with me, and I started just doing this two of us going nowhere, which is exactly what we were doing. But then, of course, it has a kind of significance when you get in the studio and there's me and John and the band is going nowhere, we're about to break up. And this is what people did with the Beatles all the time, was read into these things, this significance, which you can do in life. I always like to pull people back and say, it wasn't meant like that. But then at the same time, I then like to give people the freedom of their own will and say, but you can take it like that. I mean, it's kind of interesting to take it like that.
We're going home.
Paul sagt, der Song handle mit Sicherheit von Linda, doch auch in der Band sei immer die Rede gewesen von wir zwei, the two of us, oder wir vier, the four of us, oder du und ich. Das habe sich oft auf die anderen in der Band bezogen. Und wir zwei, das hätte auch mit John zu tun, wenn sie zum Beispiel im Song Two of Us zweistimmig wie die Everly Brothers sangen. Aber der Songtext handelte von einem Tagesausflug, den er mit Linda unternommen habe. Raus aus London, hinaus aufs Land seien sie irgendwo hingefahren, ins Blaue hinein. Und er erinnere sich noch, dass sie irgendwo geparkt hätten in der Nähe eines Wäldchens, sie wären spazieren gegangen, hätten sich irgendwo niedergelassen, er habe seine Gitarre dabei gehabt und dann habe er angefangen zu singen Two of Us Going Nowhere, und genau das hätten sie ja auch getan. Aber dann im Studio mit John und der Band könne das eine andere Bedeutung erhalten, wenn die Band ins Nirgendwo steuere und das Auseinanderbrechen zu befürchten sei. Und das hätten die Leute immer mit Beatles-Songs gemacht, etwas hineinzulesen an Bedeutung. Er habe immer wieder die Leute gestoppt und darauf hingewiesen, dass diese Bedeutung nicht gemeint sei. Er habe sie aber gleichzeitig auch ermuntert, ihre eigene Deutung zu finden, und das sei ja auch interessant. Bevor der Song beginnt, ist John Lennon mit seiner Ansage zu hören, in der er wieder mal auf ebenso kreative wie absurde Weise Wortspiele benutzt. Ein Übersetzungsversuch könnte lauten: Ich begrabe einen Pygmäen von Charles Hawtrey und den Hörgeräten, Teil 1, in der Doris ihren Hafer erhält. Was auch immer das bedeuten soll.
I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1, in which Doris gets her oats.
Two of us riding nowhere, spending someone's hard earned pay. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead.
An wen mag sich der Song Two of Us überwiegend gerichtet haben? Wie hieß es im Text? Wir zwei geben das Geld aus, für das jemand anders hart gearbeitet hat. Du und ich, wir teilen Erinnerungen, die länger sind als die Straße, die sich vor uns erstreckt. Das singen John und Paul in schöner Zweistimmigkeit wie Weiland die Everly Brothers, an deren Stil dieser Paul McCartney-Song erinnert. Es spricht manches dafür, dass diese Songzeilen doch eher auf John Lennon hin gedacht sind als auf Linda, denn schließlich haben Paul und John als Songschreiber-Duo gemeinsam das viele Geld verdient, das sie von ihren mehr oder weniger hart arbeitenden Fans einnahmen. Und mit John hatte Paul eine lange Geschichte, während er Linda zum damaligen Zeitpunkt erst ein paar Monate kannte. sollte Paul mehr oder weniger unbewusst seinen alten Freund mit diesem Text an ihrer beider langjährige enge Beziehung gemahnt haben, als wollte er unterschwellig fragen, willst du das wirklich alles aufgeben? Für die Einspielung des Songs hat dieser mögliche Appell seine Wirkung gezeigt, denn John singt mit seinem alten Kumpel wie früher und wie immer in perfekter Übereinstimmung. Doch in der Realität des alltäglichen Lebens bedeutete The Two of Us für Lennon nur noch John und Yoko und längst nicht mehr John und Paul. Der Song Two of Us wurde verschiedentlich gecovert. Zwei Beispiele hier kurz angespielt folgen. Zunächst eine Fassung von Amy Mann und Michael Penn und anschließend ein Duett zwischen Neil Finn von Crowded House und seinem Sohn Liam Finn.
Two of us sending postcards, writing letters on my wall. You and me burning matches, lifting latches on our way.
Hier war kurz noch eine Alternativfassung der Beatles zu hören, veröffentlicht im Doppelalbum Anthology 3. Alle Aufnahmen des Songs Two of Us, die es von den Beatles gibt, und das sind doch einige, sie klingen durchweg harmonisch und positiv. Doch die verbale und atmosphärische Begleitmusik im Studio während der Aufnahmen war alles andere als entspannt und freundlich. Die Spannungen und Querelen in der Band hatten ein derart unerträgliches Ausmaß erreicht, dass keiner mehr Lust hatte, an den unbefriedigenden Aufnahmen noch weiter zu arbeiten. Frustriert legte man die Bänder erstmal aufs Eis. Weil dann aber die Veröffentlichung des Albums anstand, wurden die halbfertigen Aufnahmen dem Produzenten Phil Spector zur Endbearbeitung übergeben. Mit den zuckrigen Streichern, pompösen Orchesterarrangements und pathetischen Chören, die Spector den Originalaufnahmen teilweise hinzugefügt hatte, war vor allem Paul McCartney überhaupt nicht zufrieden.
In the film, the music is unadorned, or sort of naked as I was calling it, thinking of it without the overdubs that Phil Spector had been brought in to do. And at the time I wasn't too pleased because it was at a time of friction with the band, which led to our breakup. And I was just given a kind of fait accompli, okay, this is it, this is what we've done with it all, do you like it? I said, no. He said, okay, we're still going out. And that was okay. I didn't hate it, but I didn't like it, you know.
Paul sagt, im Film Let It Be sei die Musik schmucklos oder nackt, wie er es nennen würde, also ohne all die Zuspielungen, die Phil Spector noch dazugefügt hätte. Damals sei er nicht sehr glücklich damit gewesen, denn es sei die Zeit der Spannungen untereinander gewesen, was schließlich auch zur Trennung geführt habe. Man habe ihm die Aufnahmen präsentiert, so klinge das nun, ob er einverstanden sei, er habe Nein gesagt, worauf die Antwort gekommen sei, okay, wir bringen es trotzdem raus. Er habe die Aufnahmen zwar nicht gehasst, aber nicht gemocht. Er wollte die Veröffentlichung in dieser überfrachteten Fassung verhindern. Doch die anderen drei hatten offenbar keine Lust mehr, sich nochmals mit dem unerfreulichen Projekt beschäftigen zu müssen und bestanden darauf, das Album in der von Phil Spector aufgedonnerten Nachbearbeitung auf den Markt zu bringen. Paul McCartney war darüber so sauer, dass dies der entscheidende Grund für ihn war, wie er in späteren Interviews betonte, sich von den Beatles zu trennen, was er am 10. April 1970 dann auch öffentlich machte. Und wegen der Überfrachtung und Verhunzung speziell seiner beiden Songs Let It Be und The Long and Winding Road veröffentlichte Paul dann im Jahre 2003 seine bereinigte Fassung Let It Be Naked, so wie er sich die Aufnahmen vorgestellt hatte. Was hatte denn der böse Produzent Phil Spector eigentlich Pauls unschuldigen Kompositionen angetan? Pauls Klavierballade The Long and Winding Road war tatsächlich mit einigem Schwulst von Phil Spector befrachtet worden. Hören wir einen Ausschnitt aus der Orchesterfassung von Phil Spector und gleich anschließend McCartneys entschlackte, nackte Neuabmischung von 2003. But still lead me back to the long winding road. You left me standing here a long, long time ago. Diese kurz angespielte, streicherfreie Fassung von 2003 ist auch kitschfrei, nach Meinung von Paul McCartney, der seine Songs für das Album Let It Be Naked nochmals neu abgemischt hat, ohne allen Arrangement-Pomp, so wie er es sich von Anfang an vorgestellt und gewünscht hatte, aber damals vor 40 Jahren nicht durchsetzen konnte. Zum Abschluss hören wir auch noch die nackte Neufassung seines Welthits Let It Be. Wobei wir vielleicht feststellen werden, dass die so arg gescholtene, verkitschte und vergeigte alte Fassung des Produzenten Phil Spector womöglich über mehr Spannung und Emotionalität verfügt als Paul McCartneys abgespeckte Version von 2003. Damit verabschiedet sich der Kramladen von und mit Volker Rebell. Lassen wir es geschehen und lassen wir es dann auch gut sein.
For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer.